Der heutige Tag ist mein allerletzter Arbeitstag hier, in der Sonne. Dieser Gasthof hat mein Leben geprägt und gerne nehme ich mir diesen Augenblick, da gerade keine Arbeit ansteht, um meine Erlebnisse hier vor meinem inneren Auge noch einmal Revue passieren zu lassen. Ich bin so zufrieden, so glücklich, meine letzten Dienste hier im Hotel Sonne verrichten zu dürfen. In meinem Leben habe ich an vielen Orten gearbeitet, doch die Sonne war immer meine beste Wahl. Nirgends sonst in der Umgebung wusste man so luxuriös Hochzeitsfeste zu organisieren und in keiner anderen Wirtschaft sind mir so viele verschiedene Persönlichkeiten begegnet. Ich hätte nichts dagegen, noch weitere Jahre in diesem hübschen Betrieb zu verbringen. Doch ich bin nun 60 und es ist nur recht, wenn ich meinen Platz als Küchenbursche einem flinkeren Mann überlasse. So, wie ich es auch war, als ich zum ersten Mal meine Füße in diese Wirtschaft setzte. Damals, anno 1893, war ich 18 Jahre alt, kam aus einer Bauernfamilie aus der Region und war neugierig, die Welt zu entdecken. Ich war der jüngste von 5 Brüdern und mächtig stolz, in einem so renommierten Betrieb wie der Sonne als Küchenbursche angestellt zu sein. Wegen meinem Asthma hatte ich meinen Brüdern bei Leibesübungen das Wasser nie reichen können. Ich war nicht wehrdienstfähig und blieb immer der Kleinste der Familie. Mit dieser Anstellung hatte ich meinen Brüdern zum ersten Mal etwas voraus. Von dem Wirt, Eduard Guggenbühl-Brunner, der erste Guggenbühl mit diesem Vornamen, hatte ich nur das Beste gehört. Er war weit in der ganzen Region als Urbild eines gemütvollen Wirtes bekannt. Tausende froher Gäste empfing er freundlich am Schiffsteg, lüftete sein gesticktes Käppchen und begrüßte die Ankommenden mit einem feinen, verschmitzten Lächeln. Eduard Guggenbühl-Brunner, der mit 36 den Familienbetrieb der Sonne übernommen hatte, wusste die wichtigen Leute der Zürcher Geschichte an sich zu ziehen. So feierten bedeutende Persönlichkeiten wie Alfred Escher, der Staatsmann und Wirtschaftsführer, hier ihre Hochzeitsfeste. Feste bei den Guggenbühl in der Sonne zu feiern, das war wahrhaftig eine fast 200-jährige Tradition. Herr Guggenbühl-Brunner erzählte mir an einem der ersten Abende, an denen ich hier arbeitete, von der Geschichte des Gasthauses. Bereits 1711 ehelichte der 21-jährige Heinrich Guggenbühl die Tochter des damaligen Sonnenwirtes und die jungen Eheleute vermochten das Wirtshaus zweier vornehmen Stadtherren abzukaufen, zusammen mit den dazugehörigen Bestallungen, dem Hühnerhof, dem Holzschopf und dem umliegenden Land. Auch eine Bäckerei und eine Metzgerei gehörten dazu. Seit Heinrich Guggenbühl der Wirt der Sonne war, blieb die Landwirtschaft immer im Besitz der Familie Guggenbühl. Das Gasthaus beschäftigte nicht viele Leute. Die Familienmitglieder packten das meiste selbst an. Ich lausche gespannt und aufmerksam, wie Herr Guggenbühl-Brunner mir erzählte, dass man sich in der Sonne zum Informationsaustausch traf, um Geschäfte zu besprechen, oder man verarbeitete sich mit politisch Gleichgesinnten. 1839 öffnete der damalige Sonnenwirt Hans Kaspar Guggenbühl eine angebaute Essigfabrik und vergrößerte den Wirtschaftsgarten und den Schiffssteg. Nachdem er die Sonne neben seinem Amt als Gemeindeoberhaupt 33 Jahre lang beflissen geführt hatte, beschloss er, den Selbstversorgungsvertrieb unter seinen Kindern aufzuteilen. Und die Leitung übertrug er 1869 seinem Sohn Eduard, eben dem Eduard, der mich angestellt hatte. Bei meiner Anstellung 1893 war Eduard Guggenbühl-Brunner bereits ein älterer Herr und es war nur ein knappes Jahr vergangen, als sein einziger Sohn, Eduard Guggenbühl-Müller, der zweite mit diesem Vornamen, der Gemeinderat und Oberleutnant in der Armee war, seine Aufgabe als Sonnenwirt übernahm. Er war nicht minder bewundernswert als sein Vater, machte er sich doch gleich nach seinem Antritt an wichtige Aufgaben. War ich stolz, dass ich bei der fortschrittlichen Einrichtung des elektrischen Lichts zusehen durfte. Solche modernen Veränderungen kannte ich von zu Hause aus nicht und staunend beobachtete ich die Arbeiter, die dieses magische Licht mit sich brachten. Ein Phänomen, das ich nicht zu verstehen vermochte. Zu dieser Zeit kamen Eduard Guggenbühl-Müllers Söhne, Eduard, der Ältere, gefolgt von Walter, dem Jüngeren, dem Lausejungen, zur Welt. Ich bewunderte damals, wie eng die Familie Guggenbühl mit einflussreichen Männern verbunden war. Denn Walter war das Patenkind von Herr Abegg Arthur, einem sehr einflussreichen Finanzmann der Schweiz. Heute noch muss ich schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke, wie Walter das Gesicht verzog, wenn sein Vater ihn an einem der Abende, an denen Herr Abbek Arthur hier Speise aufforderte, sagt einem Götti und dem Herr Kommerzienrat Rathenau oder dem Herrn Direktor von Siemens auch guten Tag. In der Sonne waren damals neben dem Knecht nur Frauen als Zimmermädchen, Dienstmädchen und Köchinnen angestellt und auch von ihnen nur wenige. Ich war erstaunt, wie viele Arbeiten die Familie selbst verrichtete. Prägend für mich waren die jungen weiblichen Angestellten, denn ich schwärmte heimlich für eine von ihnen. Ich war viel zu schüchtern, als dass ich mich getraut hätte, das Mädchen, das mir den Kopf verdrehte, anzusprechen. Ich hatte nie gelernt, mit Mädchen umzugehen, hatte immer großen Respekt davor, den ersten Schritt zu machen und glaubte, was ich sagen würde, fände meine Angebetete sicherlich lächerlich. Aber ich spähte ihr oft hinterher und spürte, dass sie diese Arbeit eine gewisse Ungebundenheit verlieh. Und da sie recht hübsch war, verdiente sie ein hohes Trinkgeld. Es gefiel mir nicht, dies mit anzusehen, denn ich wusste, dass sie durch dieses Trinkgeld zu Freiheiten kam, die ihr nicht gut taten. Wenige Jahre später sollte eine im Kanton Zürich aufgestellte Schutzbestimmung für weibliches Wirtschaftspersonal die Lebensbedingungen, Löhne und Arbeitszeiten der weiblichen Erwerbstätigen regeln und dem sittlichen Verfall, den moralischen Missständen im Umgang mit den Dienstmädchen entgegenwirken. Ich war froh, als ich hörte, dass diese Schutzbestimmungen aufgestellt würden. Er hoffte mir jetzt mehr Möglichkeiten zu haben, Zeit mit diesem Mädchen, das ich im Kopf schon mein nannte, zu verbringen. Enttäuscht musste ich feststellen, dass diese Bestimmungen jedoch keinen spürbaren Unterschied brachten. 12 Jahre nach meiner Anstellung als Küchenjunge in der Sonne wurde mir im Jahre 1905, da war ich 30 Jahre alt, gekündigt. Nicht, weil man nicht mit mir zufrieden gewesen wäre, sondern weil es mich schlicht nicht mehr brauchte. Der Abschied fiel mir besonders schwer, weil die Sonne meine Idylle geworden war, mit dem sowohl weltlichen als auch göttlichen Namen, den sie trug, der an den französischen Roi Soleil erinnerte und für mich das Urbild der göttlichen Kraft war. Schweren Herzens verließ ich das fröhliche Haus und suchte mich in der Umgebung nach einer anderen Arbeit um. Jedoch sorgte ich dafür, nicht zu weit wegzugehen, denn in mir schwebte immer die Hoffnung, bei Bedarf meine Arbeit in dieser Idylle wieder aufzunehmen. Niemals hätte ich erwartet, dass ich schon 6 Jahre später wieder in der Sonne arbeiten könnte. Vor dem Ersten Weltkrieg kamen die Hotelgäste aus aller Welt. Anwälte, Kaufleute, Ärzte, Lehrer, Handwerker und Künstler aus England, Frankreich, Deutschland, Italien und manchmal sogar aus Amerika kamen jetzt hier zu Besuch. Wegen meines Asthmas wurde ich während des Ersten Weltkrieges nicht zum Dienst aufgeboten und so erlebte ich, wie die Lebensmittelknappheit während dem Krieg der Sonne zu schaffen machte. Da fällt mir ein, dass einmal im Jahre 1918 sogar der König von Griechenland mit einer ca. 10-köpfigen Gesellschaft die Sonne besuchte. Ich wurde Zeuge davon, wie Walter, der inzwischen ein junger Mann geworden war, für die schöne Prinzessin Helene, die später unglückliche Königin von Rumänien werden sollte, in der Telefonkabine einen Anruf tätigen musste. Das war einer dieser Augenblicke, wo mir bewusst wurde, wie einzigartig es war, in diesem Gasthaus zu arbeiten. Ich könnte noch viele weitere berühmte Gäste der Sonne aufzählen, wie Franz Wedekind, Lenin, Franz Kafka oder Georges Clemenceau. Doch die Liste würde niemals enden. 1918 verstarb Eduard Guckenbühl Müller an der Grippe, was uns alle, die ihn gekannt hatten, schwer betrübte. Ich bewunderte aber die Seelenstärke der Familie, die den Betrieb ohne das Familienoberhaupt solide weiterführte. In den Sälen der Sonne fanden weiterhin die schönsten Bälle, Theatervorstellungen, Feiern von Sport- und Musikvereinen mit Tombola und zur Frühlingszeit Maskenbälle oder Fasnachtsfeste statt. Ich genoss es wahnsinnig, alle diese Feste aus dem Blickwinkel eines Angestellten zu beobachten. Denn ich war nie einer, der gerne im Rampenlicht stand, sondern bewegte mich am liebsten im Hintergrund und versuchte alles, was in der Sonne passierte, auszuforschen. Im Jahre 1922 übernahm der älteste Sohn, Eduard, der Gemeindepräsident wurde, mit seiner aus einer größeren Wirtsfamilie stammenden Frau Martha die Leitung der Sonne. Für mich wehte unter Frau Martha Guckenbühls Führung ein anderer Wind. Sie ließ uns Angestellten spüren, dass sie immer fähig war, uns zu entlassen und verlangte ein moralisches und sittliches Verhalten von uns. Ich für meinen Teil war aber sehr anpassungsfähig und hatte eine gute persönliche Beziehung zu ihr aufbauen können. Ich hatte großen Respekt vor dieser Frau, die zum Beispiel für das Fasnachtsfest alle nötigen Vorbereitungen, und das waren sehr viele, allein bewerkstelligte. Ich durfte miterleben, wie sich die Familie Guckenbühl erweiterte. Drei fröhliche Kinder, Rosemarie, Werner und Elsbeth, trieben ihre Späße in diesem Haus, und ich genoss es als älterer Mann noch viel mehr als früher, dem unschuldigen Spiel der Kinder zuzusehen. Auch die Belegschaft hatte sich verändert. Viele deutsche Dienstmädchen arbeiteten zu dieser Zeit in der Sonne. Neuerdings gab es auch einen runden Tisch, an dem sich die bekanntesten Männer von Küsnacht trafen und wichtige politische und kulturelle Fragen besprach. Doch bald veränderte sich das Publikum. Immer mehr Juden suchten im Hotel Sonne Unterkunft und die deutschen Dienstmädchen kehrten zunehmend in ihr Heimatland zurück, weil der Führer sie brauchte. Ich erinnere mich an die Familie von Güllich, die seit 1931 ihren Sommerurlaub in der Sonne zu verbringen pflegte. Das war eine Familie, die mir durch ihre Wichtigtuerei schon bei ihrem ersten Besuch aufgefallen war. Es belustigte mich jedes Jahr von neuem, das großspurige Gebaren der Familie während ein paar Wochen zu beobachten. 1933 und 1934 beklagte sich die Familie allerdings über die Invasion der Juden. Die Eltern von Güllich verboten ihren Kindern den Umgang mit den, wie sie fanden, verwilderten Judenkindern. Vor allem über die Kinder des bekannten Schriftstellers Alfred Kerr, die unter den Platanen im Hotelgarten ihr Unwesen trieben, beklagten sie sich außerordentlich. Ich war da schon ein schon fast dienstunfähiger Mann und ihre Entrüstung konnte mich nicht aus der Ruhe bringen. In diesen letzten Jahren hörte ich immer wieder, wie Martha Guckenbühl ihre Kinder mit dem Satz »Was dankret acht lüt« schalt. Ich merkte, wie dieses Bewusstsein, immer beobachtet zu werden, bei der Mutter Guckenbühl, die ja auch Ehefrau des Gemeindepräsidenten war, immer präsent war und den Kindern missfiel. Oft schaue ich mir in diesen letzten Tagen die liebenswerten Kinder Guckenbühl an. Ob die ständige Erinnerung daran, was die Leute über einen denken, die richtige Art des Erziehens ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Doch ich sehe, wie diese Jüngsten der Guckenbühls goldrichtig groß werden. Und ich spüre eine tiefe Zuneigung zu diesen Kindern, von deren Urgroßvater ich eingestellt wurde. Und ich kann mich selbst nur überglücklich schätzen, bei dieser achtbaren Familie meinen letzten Arbeitstag zu erleben.